Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Immer donnerstags und freitags ist die Kindertafel. Und ich komme hier manchmal nach der Schule her, weil sie Spaß macht, weil wir Essen bekommen.
Also die Kindertafel ist für mich wie eine zweite Familie. Weil man kann hier viel spielen und man kann hier auch Freunde sehen.
Meine Mama hat meistens keine Zeit, weil die auch immer arbeiten muss. Das letzte Mal war ich mit meiner Mama mit der Kindertafel ins Kino. Also es war erst einmal, dass meine Mama mit war.
Ja, wir haben auch heute nicht so viel Geld. Wir können uns manchmal nicht so viel kaufen. Und deswegen bin ich jetzt hierher. Ich würde mir einfach wünschen, mit meinen Eltern zum Urlaub zu fahren.
Mit durchgetretenen Sohlen oder ohne Frühstück und knurrendem Magen in die Schule. Für viele Kinder in Deutschland ist das Normalität. Andere frieren im Winter, weil sie keine warme Kleidung haben. Oder es gibt zu Hause nicht mal einen Platz, wo sie Hausarbeiten machen können. Manche müssen wegen Platzmangels gar auf dem Boden schlafen. Wer als Kind Armut erfährt, hat kaum Chancen auf echte gesellschaftliche Teilhabe. Vor allem, wenn Armut zu einem Dauerzustand wird, heißt es in einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Nach Angaben des Armutsberichtes des Paritätischen Gesamtverbandes wächst zurzeit jedes fünfte Kind in Deutschland unter Armut auf. In Sachsen-Anhalt leben noch mehr Kinder und Jugendliche an der Schwelle zur Armut als bisher bekannt. Betroffen seien rund 130.000 junge Menschen unter 25 Jahren, so die Berechnungen des Netzwerks gegen Kinderarmut. Damit sind mehr als ein Viertel der jungen Menschen in Sachsen-Anhalt vom Armutsrisiko betroffen. Ohne Essen in die Schule, Kinderarmut in Deutschland, ein Wochenendjournal von Christoph Richter.
Finden wir in der Tasche zu Hause.
So.
Ja? Alles klar. Ja, das ist
die Kindertafel in Zerbst bei Dessau will den Schwächsten der Gesellschaft Schutz und Halt geben, was zu Hause oft fehlt. Die gute Seele des 2007 in Zerbst gegründeten Sozialprojekts ist Tante Birgit, wie die 57-jährige Birgit Brandscheid von allen Kindern nur genannt wird. Sie ist die Leiterin der Zerbster Kindertafel, eine ausgebildete Chemiefacharbeiterin.
Eine Kindertafel sind Familien, die sich treffen. Diese Familien sind aus dem Pool der Tafelkunden. Die kommen zu uns, nutzen so Angebote wie zum Beispiel gemeinsam kochen, gemeinsam backen. Wir gestalten die Ferienfreizeit. Wir fahren auch in die Ferienfreizeit. Wir fahren auch richtig weit, so Eifel, Hochsauerland, Nordsee. Also wir zeigen den Leuten schon mal auch so ein Stückchen von Deutschland, was sie sich sonst nicht leisten können. Meistens genutzt wird es eigentlich von Familien mit vielen Kindern, so 6, 7 Kinder. Also die kommen am ehesten zu uns.
Das sind ja meistens Hartz-IV-Empfänger oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es sind eigentlich ausschließlich Hartz-IV-Empfänger. Wir hatten eine Familie, die nicht zu dem Pool der Hartz-IV-Empfänger gehörte, aber eben doch an der Armutsgrenze lebte. Und manche beantragen es einfach nicht. Die könnten, die sind Aufstocker, die könnten Hartz-IV beantragen und sagen, nee, brauchen wir nicht, machen wir nicht, wir kommen auch so zurecht.
Frau Brandscheid, wie sehen Sie das eigentlich? Kinderarmut in Deutschland, es muss eine Kindertafel geben hier in Zerbst. Wie empfinden Sie das?
Also ich war eigentlich erschrocken, als ich merkte, dass der Bedarf da ist. Also wir hatten früher eigentlich nur diese normale Tafel. Da Zerbst ja nun nicht so eine große Stadt ist, hatte ich ziemlich bald sehr vertrauten Kontakt zu unseren Kunden Und als ich dann immer mal so nachfragte, wo eigentlich wirklich Bedarf ist, ob wirklich jetzt Hunger besteht, ob man wirklich Lebensmittel braucht oder wo eigentlich die Not am größten ist in den Familien, da habe ich festgestellt, dass es so Situationen gab, dass Kinder kamen, wo die Schuhsohlen durchgelaufen ist und man konnte jetzt keine Schuhe kaufen. Man musste warten, bis das Geld kommt, also erst am 1. des Monats, weil man keine Rücklagen hatte und die Kinder liefen unten mit kaputten Schuhen. Oder wir hatten eine Familie, da schliefen die Kinder auf dem Boden und die wünschten sich aber unbedingt ein Bett. Wir brauchten aber so ein Doppelstockbett mit so einem ausziehbaren Bett noch unten drunter, sodass drei Kinder faktisch in einem Bett schlafen könnten. Das ist finanziell nicht machbar, so ein Bett ist teuer und nein, haben wir nicht. Also schlafen die Kinder auf Matratzen, das geht ja auch. In anderen Ländern schlafen die Kinder nur unten. Und das ist so ein bisschen so, wo ich so dachte, okay, das sind Kinder, die wünschen sich ein Bett. Das sind Kinder, die brauchen wirklich ein paar Schuhe.
Bleiben wir noch mal kurz bei der Not, von der Sie gerade gesprochen haben. Ja. Kinderarmut, das ist ja schon ein erschreckendes Resümee, was Sie da ziehen, dass Kinder mit durchgelaufenen Schuhen hierher kommen. Wahrscheinlich kommen auch Kinder in die Schule ohne Frühstück. Also wie empfinden Sie das persönlich?
Also ich finde es ganz schlimm. Ich muss immer so ein bisschen eine Gratwanderung betreiben, wenn ich zum Beispiel mal mit dem Jugendamt spreche. Ich möchte natürlich auch nicht das Vertrauen der Familien verlieren. Aber wenn das Jugendamt mir dann sagt, ach ne, da, die Familie kennen wir, da werden die Kinder einfach nebenbei groß, das ist halt so, dann bin ich so ein Stückchen erschrocken. Das macht mich das so ein Stückchen traurig. Und ich versuche einfach, die Kinder da abzuholen, wo sie sind und zu erfragen, wo sie Armut spüren. Wo ist für euch Armut? Wo merkt ihr es? Und da bin ich manchmal so erschrocken, dass es gar nicht immer das Handy ist oder der Wunsch nach einem großen Spiel ist, sondern dass es manchmal auch so Sachen sind, ich würde gerne mal mit der Familie ins Kino gehen. Ja, mit 6 Kindern. Hier im Ort haben wir nicht mal ein Kino, das heißt, da kommt die Bahnfahrt noch dazu und da stoßen die an ihre Grenzen.
Okay, das ist jetzt sozusagen die Beschreibung des Zustandes, wie es ist. Was muss passieren in dem Land, also in so einem reichen Land wie Deutschland, dass Kinder nicht mit durchgelaufenen Schuhen in die Schule kommen, dass Kinder im gepackten Ranzen mit Frühstücksbroten, mit einem Apfel in die Schule gehen?
Also da kenne ich auch den Stein der Weisen nicht. Was ich mir persönlich wünschen würde, dass für die Kinder in den Schulen Frühstück, Milch, Mittagbrot wie selbstverständlich wieder angeboten wird, sodass jedes Kind die Möglichkeit hat, früh und Mittag zu essen. Egal, ob die Kinder bezahlen, egal, ob der Hartz-IV-Empfänger diese Teilhabepakete beantragt oder nicht. Die Kinder sollen es haben. Also ich finde, das sollte vom Staat in der Form angeboten werden. Das müsste da sein. Also selbst diese Vereinsarbeit, diese Förderung von Talenten. Oftmals stehen die Eltern nicht so dahinter. Das müsste auch von der Schule einfach angeboten werden, dass die Kinder die Möglichkeit haben, ihre Talente wirklich auszuleben. Es kommen Leute her, die haben selber schon wieder Kinder. Die kamen als Kinder zur Kindertafel. Wir stehen mittlerweile seit 12 Jahren. Also die kommen jetzt mit ihren Kindern.
Yes, you can get what you want if you want, 'cause you can get anything. I know we come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play? Hey, hey, hey.
Oh, yeah. Arm ist in Deutschland, wer über weniger als 60% des mittleren Einkommens verfügt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bedeutet das, eine Familie mit 2 Kindern, die weniger als 2.302 Euro zur Verfügung hat, ist armutsgefährdet. Kinderarmut ist aber nicht nur eine Frage des Geldes. Sie hat viel mit sozialer Ausgrenzung und Benachteiligung im Alltag zu tun. So erlernen Kinder in armen Haushalten seltener ein Instrument bzw. sind seltener Mitglied in einem Sportverein. Neben Kindern von Erwerbslosen und Eltern mit Migrationshintergrund sind gerade Kinder von Alleinerziehenden besonders stark von Armut betroffen. So steht es zumindest im letzten und aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2017. Fast jede bzw. jeder zweite Alleinerziehende, meist sind es aber Frauen, ist unmittelbar von Armut bedroht.
Der hat einen Angelschein.
Mama, ich angel dich.
Du willst die Mama angeln?
Eine der Alleinerziehenden ist Verena. Aus persönlichen Gründen will sie nur den Vornamen im Radio hören. Ebenso soll der Wohnort nicht genannt werden. Auch ihre Kinder wollten aus Angst vor Ausgrenzung nicht vors Mikrofon. Deutlich wird, dass gerade ärmere Menschen eine große Scham umtreibt. Stigmatisierungen und Diffamierungen sind an der Tagesordnung, erzählt Verena im Vorgespräch. Auch weil man schnell mit dem Titel asozial oder selber schuld beschimpft werde. Weshalb es auch für uns Überredungskraft brauchte, um mit Verena zu sprechen. Letztlich haben wir uns an einem neutralen Ort in einer Betreuungseinrichtung getroffen, zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken in Anwesenheit ihrer Familienhelferin. Verena, die halbtags als Pflegekraft in einem Altenheim arbeitet, hat mit staatlicher Hilfe monatlich etwa 2.500 Euro zur Verfügung. Davon muss sie 4 Kinder ernähren, einkleiden, Klassenfahrten bezahlen. Aber wehe, es fällt die Waschmaschine aus.
Horror, bitte nicht. Bitte nicht. Naja, kleine Beträge gehen noch. Bei meinem zweiten Sohn steht nächstes Jahr eine Klassenreise an und das geht dann an die 150 Euro. Da muss ich dann auch gucken. Ja, da muss man immer gucken. Es gibt ja viele soziale Hilfen auch in diesem Staat. Das muss man ja auch wieder sagen. Aber wo wird es den Leuten auch gesagt, dass sie das und das in Anspruch nehmen können? Es sagt einem niemand etwas. Es wird immer in den Nachrichten groß getönt, hier ein Kinderförderungsgesetz, da ein Kinderförderungsgesetz und das ist alles für die Kinder gut. Aber es gibt Menschen, die wissen das nicht. Die gucken vielleicht auch keine Nachrichten und die haben dann davon keine Ahnung. Die wissen nicht, zu welchen Stellen müssen sie hingehen, um dies zu beantragen. Aber was macht jemand, der gering verdient?
Und die sind einfach überfordert dann.
Ich denke, die sind überfordert. Ja, vielleicht auch mit den ganzen Anträgen und mit den, es ist ja wirklich, es sind ja nicht nur 2 Sätze, machen sie da oder da ein Kreuz, sondern es ist ja schon mehr. Oder jetzt so Geringverdiener, die eigentlich genauso leben wie ein Hartz-IV-Empfänger, die kriegen natürlich keine Begünstigungen mit Anträgen hier und Anträgen da.
Ist es so ein Stigma, was die Kinder haben dann? Wie ist die Erfahrung bei ihren Kindern?
Naja, also meine Kinder jetzt nicht, weil die können ja immer sagen, Mama geht arbeiten. Also da ist es ja. Mein großer Sohn, der wird bald 13, der hat mich auch schon mal gefragt, Mama, wenn wir doch nicht so viel haben, warum gehst du arbeiten? Er bekommt ja auch die Nachrichten mit und er weiß, dass es natürlich den Staat gibt, dass es das Jobcenter gibt, die dann einspringen und er fragt mich dann, warum ich arbeiten gehe. Und für mich ist dann wirklich die erste Antwort, um meinen Kindern ein gutes Vorbild zu sein, die müssen ja lernen, dass der normale Alltag ist. Man steht früh auf, man macht alles fertig. Man geht zur Arbeit und man hat dann nachmittags irgendwann, oder wenn man in Schichten arbeitet, anders halt, man hat seine Freizeit dann anders.
Aber alles dermaßen Kippe-Kante, dass sie...
Dass ich eigentlich wirklich von Monat zu Monat rechne.
Das Geld reicht aber
vorne und hinten nicht, genau. Es reicht vorne und hinten nicht.
Das kann man sich dann so vorstellen, also Sie können mit Ihren Kindern jetzt nicht einfach mal so in den Urlaub fahren, Eis essen gehen, ins Kino gehen?
Eis essen schon und Kino ist auch, ja, nicht jeden Monat, aber man könnte sagen, so alle 3-4 Monate geht es schon, wenn man dann halt woanders spart, meistens an sich selbst. Aber jetzt im Urlaub ist, das ist eigentlich, ja, da müsste ich 3-4 Jahre drauf sparen, um wirklich sagen zu können, wir können innerhalb von Deutschland mal eine Woche verreisen.
Das geht nicht?
Nee. Ich fahre jeden Tag 45 Kilometer zur Arbeit, trotz Teilzeitanstellung.
Was ist Ihr Job dann?
Ich arbeite als Betreuungsfachkraft im Pflegeheim. Das heißt, ich betreue die älteren Leute in ihrer Freizeit.
Das machen Sie 5 Tage die Woche?
Ja.
Und was bekommen Sie dafür?
Ungefähr 1.150 Euro im Monat.
Und gehen Sie auch zur Tafel?
Nein, darauf habe ich ja keinen Anspruch. Dafür verdiene ich wieder zu viel. Das ist ein ewiger Kreislauf.
Und am Ende des Monats?
Na, da ist gerade so, ist Ebbe.
Was heißt Ebbe?
Ebbe heißt dann wirklich 5-10 Euro noch als eiserne Reserve für ein Brot, für eine Packung Wurst, Butter.
Und das in so einem reichen Land wie Deutschland, verstehen Sie das?
Nee, kann man nicht verstehen. Jetzt kommt der Herbst, dann kommen bald Herbstschuhe. Meine Kinder wachsen natürlich, die passen nicht in die Kleidung vom letzten Winter. Das muss ich alles zusehen.
Und haben Sie dann schlaflose Nächte?
Ja. Ja, man überlegt, wie schaffe ich das und wie mache ich das und ja,
Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen? Was muss denn da passieren?
Es muss sich wirklich ändern, dass der kleine Mann nicht mehr so harte Arbeit leistet und dafür wenig Geld bekommt, sondern für seine harte Arbeit auch ordentlich entlohnt wird.
Also im Prinzip fängt es da an, dass eigentlich der Mindestlohn einfach raufgesetzt werden muss.
Eigentlich fängt es wirklich da an, genau. Er wurde ja schon raufgesetzt, ja, aber man muss das immer dann auch berechnen anhand der Personen, die im Haushalt leben. Wenn ich jetzt alleine lebe, dann würde ich mit meinem Gehalt wunderbar klarkommen. Aber ich habe 4 Kinder zu Hause. Die wollen essen, die wollen trinken, die brauchen neue Anziehsachen, die brauchen Schulsachen. Allein für den Schulbedarf habe ich in diesem Jahr jetzt fast 400 Euro ausgeben müssen. Ist utopisch.
Was soll man dazu sagen?
Traurig. Eigentlich ist es traurig. Man geht arbeiten und ja, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, ne? Heißt es doch so schön.
Was sagen Ihre Kinder dann? Also sie gucken ja mit großen Augen Sie so an oder wie kann man sich das vorstellen?
Meine beiden Jüngsten verstehen das noch nicht so. Aber die beiden Großen, die sind 11 und 12, die erzählen natürlich schon, dass in der Schule die anderen in der Klasse, ach, die waren da und da oder da und da. Und wo ist das denn überhaupt? Und ja, das Einzige, was meinen Kindern da dann immer bleibt, ist der Urlaub bei Oma, 50 Kilometer weiter. Wir waren vor 3 Wochen bei der Tante übers Wochenende. Also die hat uns da eingeladen. Ja, der kleine Mini-Urlaub in diesem Jahr. 2 Tage.
Und in 3 Monaten ist?
Weihnachten. Ja, da muss ich jetzt schon wieder drauf sparen.
Für wie viele Euro Geschenke machen Sie dann so für die Kinder? Sind das denn 20, 50, 100?
50. Das ist dann wirklich das Limit. Das muss das Limit sein.
Was machen Sie, um sich Ihre Wünsche zu erfüllen?
Ich erfülle mir meine Wünsche nicht. Es geht nicht. Sonst kann ich den Kindern keinen Wunsch erfüllen. Und das würde mir wehtun.
Treibt Ihnen das nicht irgendwann die Zornesröte ins Gesicht?
Natürlich bin ich wütend, aber wo soll ich mit meiner Wut hin? Wo soll ich mit meiner Wut hin? Ich kann's ja eh nicht ändern. Die Politik denkt immer, wir haben was Tolles gemacht, aber die sind nicht unten bei den Menschen. Die sind nur in ihrer Regierung, die denken, sie sind ach wie toll, aber die sind nicht bei den Menschen. Und das ist das Problem.
Would you like to go with me down my dead end street? Would you like to come with me to village? Ghetto line. See the people lock their doors while robbers laugh and steal. Beggars watch and eat their meals from garbage cans.
Wie rauskommen aus der Kinderarmut? Der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, macht den Vorschlag eines Existenzminimums für Kinder. Gedacht ist damit eine Kindergrundsicherung. Jedes Kind bekäme einen festen monatlichen Betrag. Das Nebeneinander von Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag oder das Bildungs- und Teilhabepaket würde auf einen Schlag wegfallen. Wir treffen Heinz Hilgers im Magdeburger Rathaus am Rand einer Tagung des Netzwerks gegen Kinderarmut. Die Kindergrundsicherung sei der einzig praktikable Plan, sagt er.
Naja, ich mache mir natürlich Sorgen um diese Kinder, um deren Zukunft und Zukunftschancen. Die sind ganz schlecht, weil die sind benachteiligt im Bildungssystem und sie sind benachteiligt in der Gesundheitsvorsorge. Und Bildung und Gesundheit sind die beiden wesentlichen Bestandteile für ein gutes Aufwachsen von Kindern, sind quasi zentral für ein gutes Aufwachsen von Kindern. Und wenn man schlechte Bildungschancen hat und eine schlechte Gesundheitsvorsorge zu erwarten hat, dann ist auch davon auszugehen, dass die Kinder keine selbstbestimmte Zukunft haben werden.
Was läuft denn schief, Herr Hilgers?
Ja, der Familienleistungsausgleich in unserem Land ist antiquiert und sozial ungerecht. zurzeit das meiste Geld diejenigen, die sehr viel verdienen, über die Freibeträge, von denen sie dann mit dem Spitzensteuersatz profitieren. Und dazu kann er noch die Privatschule absetzen und die Haushaltshilfe. Während bei Hartz-IV-Empfängern, also bei der absolut untersten gesellschaftlichen Situation, finanziellen Situation, das Kindergeld noch vom Hartz-IV-Satz abgezogen wird und die sich nicht über eine Kindergelderhöhung freuen können. Und das muss sozial gerecht gestaffelt werden. Das heißt, diejenigen, die in Armut sind, müssen mehr Geld bekommen und diejenigen, die sehr viel verdienen, weniger. Viele andere OECD-Staaten geben denen, die viel Geld verdienen, gar nichts mehr für ihre Kinder, weil die sagen, das können die selber.
Aber was muss denn jetzt passieren, dass man sozusagen diese Ungerechtigkeiten, die Sie auch gerade geschildert haben, dass man die ausgleicht, dass man sozusagen den Kindern am Ende, dass denen am Ende auch was zukommt? Der Staat geht dann noch so weit, dass er sagt, okay, wir berechnen diese Leistungen, aber wir rechnen auch damit, dass die gar nicht alle abgerufen werden.
Genau. Leider gibt es noch eine große Dunkelziffer. Das ist das nächste große Problem. Da hat die Bundesregierung durch Forschungsaufträge schon mal geforscht, wie hoch die ist. Die weiß also die Regierung, dass beim Aufstockern bei Hartz IV, also das sind Erwerbstätige, die unter dem Existenzminimum verdienen, ganz viele Berufe, nicht Krankenschwester, Erzieherin, Friseurin, Taxifahrer, ganz viele Berufe fallen darunter, dass diejenigen, die unter dem Existenzminimum verdienen, zum ganz großen Teil die Leistungen nicht beantragen, weil das schambesetzt ist, weil die Bürokratie sie gnadenlos kontrolliert und überwacht.
Weil, das fängt dann an, beispielsweise, wenn man das Kind eine Klassenreise zu machen hat und man sagt, man kann nicht mitfahren, beziehungsweise man müsste dann möglicherweise andere Eltern bitten, dass sie das Kind unterstützen. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich finde es noch schlimmer, dass mit der gnadenlosen Kontrolle ist, dass man angeben muss, was hat das Kind Weihnachten vom Opa gekriegt? Wie viel? Was hat es sich als 14-, 15-Jähriger selbst in Ferien verdient? Und dann kann das Kind dann 100 Euro behalten und von dem Rest sind 80% weg. Das sind diese ganzen Kontrollmechanismen, die sind auch nicht leistungsfördernd für die Zukunft. Dem Kind wird ja praktisch gesagt, da lohnt sich gar nicht, dass du dich anstrengst. Und genau das muss eigentlich weg. Wir müssen bei dem Gedanken der Familienförderung möglichst viel weg von den Sozialleistungen, die bedürfnisorientiert und mit Bedarfskontrolle gewährt werden, Bedürftigkeitskontrolle, und hin zu einer Regelleistung. Und dazu haben wir die Kindergrundsicherung vorgeschlagen. Die wird ganz viele Sozialleistungen überflüssig machen.
Das ist sozusagen eine Art Existenzminimum für Kinder dann.
Genau, ein Existenzminimum für Kinder, dass man, je leistungsfähiger die Eltern selber sind, dann abschmelzt. Das heißt, wir machen es dann umgekehrt wie jetzt. Also wer 90% Steuern zahlt, kriegt 90% weniger. Und wer 45% Steuern zahlt, kriegt 45% weniger. Und okay. Wer keine Steuern zahlen muss, weil er gerade das Existenzminimum verdient,
der bekommt den Höchstsatz.
Der bekommt den Höchstsatz.
Okay, und jetzt heißt es aber schon wieder, Kritiker haben sich schon wieder gemeldet, zum Beispiel der CDU-Politiker aus Nordrhein-Westfalen, der Sozialminister Karl-Josef Laumann, das Geld kommt doch überhaupt nicht bei den Kindern an.
Naja, die Menschen sind in Vorurteilen gefangen. Also die wissenschaftlichen Untersuchungen, sowohl der Diakonie Braunschweig, also auch jetzt das ZEW im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, beweisen, dass nahezu jeder Cent, den man mehr gibt, auch bei den Kindern ankommt.
Was macht der Staat falsch?
Das Bildungs- und Teilhabepaket zum Beispiel, da gab es 15 Euro für Sport und Kultur monatlich. Dieser Betrag wird bis jetzt nicht ausgezahlt, sondern man muss dann, das Kind meldet sich beim Sportverein oder wird angemeldet und dann muss man den Beitrag bezahlen und dann kann man das Geld beantragen. Das ist das System. Erreichen tut der Staat damit 15%. Also die Maßnahme kommt nur bei 15% der anspruchsberechtigten Kindern an. Und wenn Sie die Dunkelziffer noch abrechnen, sind es nur 7,5%. Und sehen Sie, dafür bewegt er eine gigantische Bürokratie. Das ist doch eine Realsatire, dass Sie sich hinstellen und sagen, das nehmen wir jetzt in der Hand, dass das bei den Kindern ankommt und da erreichen die 15%. Wenn die den Eltern das Geld geben, kommt dazu über 90% bei den Kindern an. Und das beweisen alle Studien. Hier wird aus der Erzählung von Einzelfällen in Medien wird ein Generalverdacht gegen alle Eltern gemacht. Und das ist eigentlich das Trauerspiel. Wenn sie das umgekehrt machen bei der Steuer, dann sind die Reichen ganz aufgeregt im Land, wenn sie sagen, sind also Steuerhinterzieher.
Also deswegen dieses Existenzminimum. Also Sie sagen, das ist sozusagen der richtige Schritt, um eine gerechtere Verteilung zu erreichen. Aber letztendlich muss man ja auch mal schon wieder sagen, wer arm ist, bleibt arm. Also so richtig rauskommen wird man da nicht.
Nein, man hat das Existenzminimum. nicht mehr. Aber jetzt hat man leider oft weniger als das Existenzminimum und das ist natürlich bitter.
Mama, please stop crying. I can't stand the sound. Your pain is painful and it's tearing me down. I hear glasses breaking as I sit up in my bed. I told God you didn't mean those nasty things you said. You fight about money, about me and my brother, and this I come home to. This is my shelter. It ain't easy growing up in World War III, never knowing what love could be. You'll see, I don't want love to destroy me like it has done my family. Can we work it out? Can we? Can we be a family? Can we? Promise I'll be better. I promise. Mommy, I'll do anything. I'll do anything. Can we work it out? Can we be a family? I promise I'll be better. Daddy, please don't leave.
Stichnot ZTW Mannheim. Ja, da sind wir dran. Da sind wir jetzt kurz vor Ende. Ich glaube, wir brauchen noch so ein paar Tage für die letzten Zahlen und dann können wir eine erste Version schon mal zuschicken.
Holger Stichnot ist ein Mann der Zahlen, Ökonom und stellvertretender Leiter des Forschungsbereichs Soziale Sicherung und Verteilung am ZEW, dem Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Der in Kehl lebende Stichnot beschäftigt sich mit dem Thema Kinderarmut aus ökonomischer Sicht. Die Frage, die ihn antreibt, ob die sozialpolitischen Maßnahmen überhaupt bei den Kindern ankommen.
Ich kann mich daran erinnern, das war glaube ich 2010, 2011, als das Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt wurde. Da ging es immer um die spätrömische Dekadenz und um die großen Fernseher. Und da wird halt immer gesagt, das Geld für die Familien, das wird in den Mediamarkt getragen oder wird halt für Alkohol und Zigaretten oder Schlimmeres ausgegeben. Und dann war halt auch die Idee deswegen, dann muss man halt das Geld so ein bisschen zweckbinden. Muss man sagen, ihr kriegt das Geld nur für bestimmte Sachen, Mahlzeiten in der Schule, Schulbücher. Das sind auch alles natürlich gute Intentionen, aber letztlich steckt dahinter ein großes Misstrauen und dieses Misstrauen ist eben nicht kostenlos, sondern man weiß halt, dass bei dem Bildungs- und Teilhabepaket 20-30% des Geldes in der Verwaltung bleiben. Das heißt, das kommt halt definitiv nicht bei den Kindern an. Und dazu müssen halt die Eltern für 5-Euro-Beträge oder 10-Euro-Beträge Anträge stellen und manche machen das nicht. Also das ist halt nicht optimal und dann ist halt die Frage, sollte man einfach stattdessen Geld geben, mehr Geld geben? Und um das zu entscheiden, muss man natürlich wissen, was mit dem Geld passiert.
Es gibt ja immer dieses bestimmende Bild in den Medien, Flatscreen, Alkohol, Zigaretten. Ist das jetzt eine zulässige Zuspitzung, unzulässige Zuspitzung oder ist das eine Realität? Also wie sehen Sie das als Ökonom?
Also ich glaube zum einen, also diese Fälle gibt es auf jeden Fall, also das berichten Sozialarbeiter oder wenn wir unsere Studie vorstellen, haben wir auch schon das Feedback hinterher bekommen, okay, geben Sie den Eltern bloß kein Geld und das sind dann halt Leute, die in der Förderschule arbeiten oder in ganz speziellen Brennpunkten. Bürgermeister von Pirmasens hat mir das mal erzählt, also das natürlich, ja, das sind jetzt nicht alles Engel, die Hartz IV bekommen, aber es gibt eben sehr wenig systematische Evidenz und man kann sich halt immer Einzelfälle an den Kopf schmeißen. Also man kann halt immer den Hartz IV-Empfänger finden, der betrunken ist und den Kindern halt das Essen nicht macht. Es gibt auch Leute, die nicht Hartz IV bekommen und die genauso drauf sind und sich schlecht verhalten. Das ist halt so der eine Aspekt. Und zum anderen gibt es dann halt auch immer so die, ich nenne es immer die heilige Johanna oder die Mutter Teresa bei den Alleinerziehenden. Und das sind halt Fälle, wo sich insbesondere alleinerziehende Mütter oder auch Väter oder halt auch generell Eltern mit wenig Geld halt aufopfern und dann eher bei sich sparen als bei der Familie. Da gibt es genauso erschütternde Beispiele. Und letztlich sind das aber Sachen, die halt natürlich bei uns im Gedächtnis bleiben, wenn man sich das wunderbar vorstellen kann.
Also diese sozusagen diese RTL2-Logik, dass man da Eltern sieht, die quasi das Geld der Kinder verprassen.
Genau, oder halt auch die andere Logik, da gibt es auch Fälle, dass halt dann erzählt wird, die Mutter, alleinerziehende Mutter hat nicht genug Geld und dann sagt sie dem Kind halt, Mama hat heute keinen Hunger, isst du mal die Portion Nudeln auf. Und also in beiden Richtungen gibt es halt. Da gibt es aus der Entwicklungszusammenarbeit Studien, die zeigen, dass im Prinzip Geld recht gut funktioniert, kosteneffizient ist, in dem Sinne, dass die Leute dann letztlich das Geld durchaus sinnvoll einsetzen im Schnitt. Und dann haben wir halt mit unseren Methoden halt mit einem großen Datensatz, also 20.000 Personen werden da befragt und dann kann man eben für bestimmte Leistungen ganz gut zeigen, ob durch diese Leistungen mehr geraucht, getrunken wird und mehr Fernseher gekauft werden und wir finden eben, dass das nicht der Fall ist. Man braucht dann halt eigentlich zwei Instrumente, also man braucht Instrumente für die Härtefälle, in denen es wirklich passiert, dass das Geld zweckentfremdet wird wegen Suchtproblematik oder psychischer Probleme. Da hilft auch das Bildungs- und Teilhabepaket nicht besonders viel, da sollte man halt mit der Kinder- und Jugendhilfe rangehen oder mit anderen Instrumenten. Die Leute brauchen halt wirklich sehr, sehr viel Hilfe. Da hilft es nicht, wenn man ihnen sagt, diese 5 Euro jetzt aber bitte nur für das Schulmittagessen ausgeben oder für irgendwas anderes mit der Schule. Und im Prinzip werden halt die vielen Eltern, unsere Studie deutet darauf hin und die Literatur, dass eben die bisherigen Studien, dass es bei den meisten auch armen Eltern eben doch vernünftig funktioniert, dass die ihre Kinder genauso lieben wie die Mittelschicht und die Oberschicht. Und dass man die halt eben nicht bestrafen sollte, indem man ihnen sozusagen das Misstrauen entgegenbringt und sie auch noch zwingt, halt wegen kleinen Beträgen halt Formulare auszufüllen. Und man zwingt halt die Leute in den Verwaltungen auch noch die Sachen zu bearbeiten. Und die könnten halt in der Zeit sicherlich auch noch andere Dinge tun.
Also Sie sagen, die Eltern geben also die finanzielle Unterstützung tatsächlich für die Kinder aus.
Zumindest die Eltern, die wir uns angeschaut haben, tun das im Schnitt. Für diese Gruppe von Haushalten mit geringem Einkommen finden wir zumindest keinen Beleg für Missbrauch des Geldes.
Ist das überhaupt ein überraschendes Ergebnis für Sie gewesen? Wie schätzen Sie das ein?
Wir sind da schon relativ offen rangegangen. Also ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich mich ein bisschen freue natürlich über das Ergebnis. Aber wir sind eine große Gruppe, haben halt auch Doktoranden, die uns da selber auch immer noch auf die Finger schauen. Und jeder kann unsere Studie sich anschauen, nicht nur die Studie, auch die Ergebnisse nachvollziehen, sich den Code angucken.
Doch wenn man jetzt sich mit Betreuern, ich habe jetzt vor kurzem auch in Stendal wieder mit jemandem gesprochen darüber, der sagt, diese Studie, die Sie da angestellt haben, klingt sehr rosig. Es würde nicht die Realität abbilden. Was sagen Sie diesen Menschen?
Dass man da halt enorm differenzieren sollte und dass man, auch wenn man den Transferbezug sich anschaut, auch bei Hartz IV, dass es da sicherlich problematische Fälle gibt, aber eben auch Fälle, in denen es sehr gut läuft und in denen die Eltern im Rahmen ihrer Möglichkeiten tun, was sie können für die Kinder.
Und das ist ja die Frage letztendlich. Was fordern Sie? Ein Umdenken weg von dieser Misstrauenskultur und wohin eigentlich? Also was ist da sozusagen, was ist Ihre Empfehlung?
Ich glaube, zum einen in der Tat weg vom allgemeinen Misstrauen. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen auch oft nachtreten oder kann ich mir vorstellen, dass es oft so ankommt, Leute, denen es eh gerade nicht gut geht, dass die dann halt noch mit dem Misstrauen, generellen Misstrauen leben müssen. Also ich glaube, das ist schon mal gut, da stärker zu differenzieren, dass die vermutlich große Mehrheit, die dann eben nicht in den Medien ist und die auch die Sozialarbeit vielleicht etwas weniger mitbekommt, dass die letztlich auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten eben tun, was sie können für die Kinder.
Also Sie sagen letztendlich also, das Geld wird nicht im großen Stil zweckentfremdet, es kommt bei den Kindern an. Das ist sozusagen die Konklusio auch dann am Ende Ihrer Studie.
Ja, da muss ich nochmal warnen. Also genau, eben weil es so gut tut. Ich würde mich ja auch freuen, wenn ich das sagen könnte, dass das Geld immer bei den Kindern ankommt. Das kann ich aber seriös auf Basis der Studie nicht machen, dass es immer da ankommt. Aber wir können eben zeigen, dass es in vielen Fällen gut ankommt, dass man eben deswegen viele Familien nicht unter diesen Verdacht stellen sollte und vor allem auch die hohen Verwaltungskosten, die damit einhergehen, wahrscheinlich sparen sollte und lieber auf die Familien konzentrieren sollte, das Geld, wo es eben wirklich nicht gut läuft und wo eben auch mehr Geld nicht helfen würde, sondern nur Geld in Verbindung mit Hilfe, eben Hilfe zur Selbsthilfe und letztlich Lebenshilfe für diese Familien. Man sollte nicht erwarten, dass es eben eine Patentlösung für alle diese Gruppen gibt. Es gibt den alten Song von Sting, The Russians Love Their Children Too, und dass man als Arbeitshypothese wahrscheinlich dann diesen Vertrauensvorschuss schon auch bringen sollte, dass the poor, die Armen, halt ihre Kinder in der Regel genauso lieben, wie das halt Leute mit mehr Geld tun. Die Möglichkeiten, die Liebe auszudrücken, sind dann wahrscheinlich anders, aber das Grundgefühl ist hoffentlich in den meisten Fällen da, bis zum Beweis des Gegenteils.
Kathi und Sandy aus der 10. Klasse im Schulzentrum in der Thälmannstraße. Kathi hasst Deutsch und Sandy Mathematik und beide stehen auf Rave und Techno. Jede Art von Musik. Die gleichen Haare, die gleiche sich zu kleiden, die gleichen Löcher in den Jeans, immer zusammen die beiden. Zu Hause immer Zoff, zu Hause immer Krampf, und ihre Zuflucht ist vom Supermarkt das Parkhaus da.
Schönen guten Tag.
Hallo.
Jetzt bin ich gerade im Meeting. Ich würde mich gleich noch mal zurückholen. Ich schreibe mir mal Ihre Nummer auf.
Susanne Borkowski ist Kindheitsforscherin. Sie ist Professorin an der Hochschule Magdeburg-Stendal und untersucht, ob die Maßnahmen der Bundesregierung wie das sogenannte Gute-Kita-Gesetz oder das sogenannte Starke-Eltern-Gesetz die Kinderarmut wirklich bekämpfen oder ob sie nur an der Oberfläche kratzen, anstatt die Kinderarmut grundlegend zu beseitigen. Darüber unterhalte ich mich mit Susanne Borkowski in ihrem kleinen Büro auf dem Campus in Stendal.
An vielen Stellen lässt sich absehen,
Es wird nicht ganz viel bringen. Es ist eher der Versuch, ein Pflaster zu kleben auf eine große Wunde. Und das Pflaster wird nicht reichen, um die Wunde zuzudecken.
Warum bringen die nichts? Der Kinderzuschlag soll erhöht werden, die Bildungs- und Teilhabe soll erleichtert werden. Es gibt Geld für Schüler, die quasi in die Schule kommen, also für Schulmaterialien. Es gibt sogar, glaube ich, auch Zuschläge für Klassenfahrten. Also da wird ja schon viel dann in die Hand genommen, was es vorher nicht gab. Aber
wir haben auf der einen Seite den Steuerfreibetrag, der angehoben wird. Also wenn man davon ausgeht, dass ja die Löhne dafür grundlegend sind, um solchen Steuerfreibetrag in Anspruch zu nehmen, dann kann man sich ganz leicht ausrechnen, dass eigentlich der Steuerfreibetrag denen zugutekommt, die ihn vielleicht nicht unbedingt brauchen. Ähnlich ist es beim Kinderzuschlag. Der wird selten in Anspruch genommen. Ganz viele wissen gar nicht, dass er überhaupt ihnen zusteht. Es gibt ganz viele bürokratische Hürden an der Stelle. Die sollen abgebaut werden mit dem neuen Gesetz. Also das ist wirklich so ein Punkt, wo sich zeigen wird, inwieweit das wirklich leichter wird für Geringverdiener. Da wird man eben gucken müssen, inwieweit beantragen Menschen das und inwieweit wird es wirklich vereinfacht, dass man da auch leichter zu diesem Kinderzuschlag kommt.
Also zu Deutsch. Die es betreffen soll, die profitieren nicht davon.
Genau, die profitieren nicht davon. Und das ist bei fast allen Dingen so. Das Kindergeld wird angerechnet aufs Hartz-IV-Einkommen. Das heißt, die Steigerungen des Kindergeldes sind prima. Aber diejenigen, die eigentlich davon profitieren sollten, die Familien haben am wenigsten davon, weil sie damit ein höheres Familieneinkommen haben und damit auch nicht die volle Höhe vom Kindergeld auch haben werden.
Also es heißt ja starke Elterngesetz. Also was müsste kommen? Ein starkes Kindergesetz oder was? Was schlagen Sie vor?
Es müsste auf jeden Fall an der Stelle etwas kommen, was tatsächlich den Familien zugutekommt, die auch finanzielle Zuschüsse benötigen.
Sind die Gesetze dann, sind sie für die Katz oder sind es einfach nur so ein Laborieren an der Oberfläche?
Letzteres. Also es ist so ein Laborieren an der Oberfläche. Der Versuch, etwas zu tun und auch allen gerecht zu werden. Also wir haben eben unterschiedliche Familien im Land und diese auch nicht gegeneinander auszuspielen, sondern zu versuchen, möglichst zwischen allen zu vermitteln. Und das ist das Ergebnis, dass dann aber meistens diejenigen mehr davon haben, denen es eigentlich besser geht.
Vermögensteuer wurde abgeschafft, der Spitzensteuersatz wurde gesenkt, die Abgeltungssteuer, also mit denen dann Kapitalankünfte besteuert werden, die wurde pauschal auf 25% gesetzt. Ist es immer sozusagen für die Bessergestellten, für die Wohlhabenden? Brauchen wir ein komplett neues Steuersystem? Was muss sich ändern?
Es müssten die Kinder im Fokus stehen. Also es müsste wirklich darum gehen, Kindern gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen. Und das müsste das große Ziel sein. Und dann braucht es differenzierte Lösungen.
Wenn man wirklich radikal rangeht, muss ja nicht erstmal sozusagen das ganze Steuersystem reformiert werden und sagen, okay, wir müssen die Umverteilung stoppen. Wir müssen anfangen sozusagen neu zu denken, dass sozusagen am Ende das Geld wirklich da auch ankommt, die es auch dann benötigen.
Das wäre gut. Also wenn es eine Gesamtstrategie geben würde und da wäre die Steuer, also die Umverteilung ein Thema da drin, aber so eine Gesamtstrategie zur Bekämpfung von Kinderarmut, die fehlt in Deutschland komplett. Also das wäre das Erste und Wichtigste aus meiner Sicht, dass man sich erstmal auf ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Strategie verständigt.
Bräuchten wir so ein Gesetz gegen Kinderarmut oder so etwas?
Das könnte vielleicht hilfreich sein und es erscheint mir sehr sinnvoll, dass eben also auch ressortübergreifend in den politischen Ministerien geschaut wird, wer eigentlich welchen Beitrag dazu leisten kann und welche Maßnahme auch welche Folgen hat.
Gibt es eine Welt ohne Armut? Also kann man sich das vorstellen oder ist das einfach nur eine naive Idee eines Journalisten?
Also ich kann sie mir auch vorstellen, dann bin ich genauso naiv wie Sie. Es ist ein anstrengender Weg, wirklich auch Teilhabe für alle zu sichern. Und ich glaube, das ist das Wichtige daran. Also dass es gelingt, die Teilhabe und die Chancengleichheit für alle Kinder herzustellen, um eben langfristig dorthin zu kommen, dass wir Kinderarmutsraten nicht mehr haben und nicht Menschen ausschließen aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Sozialstatus von bestimmten gesellschaftlichen Prozessen, die wir haben. Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know, we're talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for
people gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's there. Talking about a revolution.
In einer großen Runde sitzen Mütter und Kinder zusammen beim gemeinsamen Elternfrühstück im Magdeburger Familienhaus im Norden der Stadt am Rand eines Stadtparks. Es wird fröhlich munter durcheinander gequatscht. Neben Kaffee, O-Saft, Brötchen und Croissants gibt's Tratsch. Von Familienhelferinnen und Sozialarbeiterinnen Tipps und Ratschläge, wenn man beispielsweise Probleme mit dem Jugendamt oder dem Jobcenter hat. Die meisten der Frauen alleinerziehend mit zwei oder mehr Kindern. Sie leben von Hartz IV, Minijobs oder sind Aufstocker. Eine von ihnen ist Bianca. Durch ihre Bluse schimmert ein kunstvoll verziertes Tattoo. Bianca ist alleinerziehend, 33 und hat 5 Kinder. Das Magdeburger Elternfrühstück gibt ihr Halt, sagt sie.
Ja, da sehr wichtig, kann man ganz viele Frauen kennenlernen, also Eltern, die dann auch ganz viele andere Sorgen haben, kann man sich dann mitteilen, die Sorgen. Ja, das ist für mich halt wichtig.
Was macht man hier? Also man frühstückt und man trifft sich und man spricht miteinander.
Ja, viele auch Sorgen teilen man sich hier, dann gibt es auch ganz viele Angebote jedes Mal, um da um ein Stückchen weiterzukommen, ja, im Leben. Ja, und halt, dass die Kinder sich ja untereinander kennenlernen. Das ist das.
Wie ist denn Ihre Situation? Wie kann man sich vorstellen? Also, wovon leben Sie? Leben Sie von Hartz IV? Wie ist Ihre Situation?
Meine Situation? Ja, ich lebe von Hartz IV, aber es fehlt halt überall in Ecken und Kanten was, ja. Und halt, da muss man auch trotzdem auch, wenn man Hartz IV bekommt, auch zwischendurch auch noch arbeiten gehen. Das ist halt nicht einfach. Ja.
Können Sie es kurz erklären? Also, nicht einfach. Also, wie viel Geld haben Sie zur Verfügung?
Ja, insgesamt, also jetzt nur für jetzt ohne Miete und so alles, ist halt 600 Euro, das ist nicht viel. Ja, und da muss man halt dreimal überlegen, wie man alles so im ganzen Monat so verteilen kann. Das ist halt nicht einfach. Ja.
Wie finden Sie es in so einem reichen Land? 4,4 Millionen Kinder leben unter Kinderarmut, also ist eine Zahl, die ziemlich...
Viel ist, sehr viel. Aber wenn wir da machen, ja, kann man nichts ändern. In anderen Ländern ist es noch schlimmer und da haben sie kein Hartz IV, da sitzen sie auf der Straße. Und hier haben wir noch ein bisschen doch Rückhalt von Staat. Ansonsten werden wir ja auch, glaube ich, mal auf die Straße landen hier in Deutschland.
Was würden Sie sich denn wünschen? Was würden Sie sich wünschen, damit es Ihnen auch besser geht, wenn es anders läuft?
Ja, ich muss dazu sagen, früher war es nicht so wie jetzt. Weil da war eigentlich noch Struktur im Leben und das fehlt hier. Die Menschheit, die wird immer ganz anders. Es ist halt nicht mehr so wie früher. Die haben noch alle mal zusammengesessen und haben noch sich wenigstens angesprochen. Ja. Und jetzt, heutzutage, dass da gar keinen mehr ansprechen, es ist halt nicht so einfach hier im Leben jetzt.
Was wünschen Sie sich von der Gesellschaft? Was fordern Sie auch? Was muss anders laufen, damit Sie auch aus der Situation rauskommen?
Anders laufen? Ich würde mir wünschen, Herr, dass die Gesellschaft mal ein bisschen netter wäre, wie vor ein paar Jahren. Ja, und jetzt kannst du ja gar nichts mehr machen. Da spricht man einem Menschen an und der kriegt eine dumme Antwort zurück. Und das ist ja auch nicht toll. Ja, und das ist halt früher nicht so gewesen. Da war die Struktur im Leben und war alles anders. Und jetzt, heute, kannst du am besten gar nicht mehr rausgehen. Ja, ist halt nicht einfach.
Wie traurig macht einen das sozusagen, dass man Kindern ja gerne was mit auf den Weg geben möchte und man weiß, Kinder gehen in die Schule, gehen in den Kindergarten, sehen das, dass sie im Sommer im Urlaub sind, was etwas machen. Man selbst kann es sich nicht leisten.
Ja, dann probiere ich mit anderen Mitteln zu gehen. Da sage ich mir, gut, dann gehen meine Kinder Urlaub machen und die können in die Jugendherberge fahren, in den Sommerferien, die können dahin fahren. Aber ich habe es für meine Kinder ja möglich. Also ich brauche es ja nicht. Hauptsache meine Kinder sind glücklich. Und die kommen in der Schule weiter und ich möchte ja nur, dass die weiterkommen im Leben. Und müssen ja nicht das machen, was ich denn jetzt erlebe.
Sie verzichten dann?
Auf ganz alles, ja, vieles. Ich verzichte eigentlich auf alles. Dass meine Kinder halt glücklicher sind als ich. Ja. Aber es ist halt nicht so einfach, ja. Muss man halt dreimal um die Ecke gucken, wie man das macht.
Ja. Was ist Ihr Wunsch, Ihr Traum?
Mein Traum, mal Urlaub zu machen. Einfach mal abzuschalten und von den Alltag alles, ja. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Ansonsten habe ich nichts, kein Wunsch. Doch, ich bin glücklich. Wenn meine Kinder glücklich sind, dann bin ich auch zufrieden. Ja.
Deutlich wird. Wenn man Kindern, die in armen Verhältnissen groß werden, wirklich helfen will, dann dürfen Leistungen wie das Kindergeld auf sozialpolitische Maßnahmen wie Hartz-IV-Sätze nicht angerechnet werden. Und der Zugang zu den Leistungen muss erheblich erleichtert werden. Wirtschafts-, Sozial-, Bildungs- und Kulturpolitik muss zusammengedacht werden. Ein einziges Ressort allein wäre damit überfordert. Offensichtlich ist, die Bekämpfung der Kinderarmut ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur gemeinsam zu lösen ist. Das war das Wochenendjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Richter. Jetzt kommt Klassik, Pop etc. Heute mit dem Comedy-Duo Das Lumpenpack.